Sie hören einen Podcast der Deutsch-Kanadischen Gesellschaft zum 60-jährigen Jubiläum des Werkstudentenprogramms. Mein Name ist Antje Hausmann und ich habe 1994 an dem Programm teilgenommen. In dieser Folge spreche ich mit Michael Nussbaum, der sich in der Deutsch-Kanadischen Gesellschaft über viele Jahre sehr engagiert und sich vor allem um das Werkstudentenprogramm verdient gemacht hat. Herr Nussbaum hat 25 Jahre lang in Kanada Arbeitsplätze für das Werkstudentenprogramm gesucht und natürlich auch gefunden und hat damit erheblich zur Durchführung des Programms beigetragen. Er war viele Jahre Rechnungsprüfer und mehr als 20 Jahre lang Vizepräsident. Herr Nussbaum hat 1969 selbst am Werkstudentenprogramm teilgenommen und dabei viele wertvolle Erfahrungen sammeln können.
Hallo Herr Nussbaum, ich freue mich sehr, dass Sie mir heute für ein Interview zur Verfügung stehen. Mögen Sie sich bitte einmal selbst vorstellen?
Guten Tag, Frau Hausmann. Mein Name ist Michael Nussbaum. Ich bin Jahrgang 1944, bin glücklich verheiratet, habe 3 Kinder, 7 Enkelkinder, bin über mein Studium in Köln im Jahre 1967 auf die DKG aufmerksam geworden, hatte mich beworben, bin damals genommen worden und im Jahre 1969 im vierten Austausch an dem Work and Travel Programm nach Kanada gereist, habe so gute Erfahrungen gemacht, dass ich gleich mir gesagt habe, nach Rückkehr sofort Mitglied werden. Das Programm muss erhalten werden. Das verdienen auch nachfolgende Generationen, diese Chance zu haben.
Ja, das heißt wahrscheinlich, dass der Verein selber damals noch sehr klein war.
Wie sah der Verein damals aus?
Da gab es wenig Vereinsleben auf der Ebene, wie wir es heute kennen, verteilt auf die großen Universitätsstädte im gesamten Bundesgebiet. Damals war ja auch noch die Grenze da. Wir waren beschränkt auf Westdeutschland. Wir haben in den einzelnen Landesgruppen, die sich da entwickelt haben, unterschiedliche Aktivitäten entwickelt. Ich war dann in der Landesgruppe Hamburg ja sehr aktiv all die Jahre, habe die von 2000 bis 2007 mit meiner Frau zusammen geleitet. Wir haben tolle Veranstaltungen gemacht.
Aber damals in den 60er, 70er, Ende der 60er, Anfang der 70er gab es wenig aktives Leben in den einzelnen Landesgruppen. Das ist deutlich besser geworden in den letzten 20, 25 Jahren. Wahrscheinlich auch durch die besseren Kommunikationsmöglichkeiten mit Internet und so weiter.
Was mich interessieren würde, bevor wir mal hören, was Sie in der DKG alles geleistet haben, wissen Sie, wer das damals gegründet hat, auf wen das zurückgeht?
Das geht zurück auf das Jahr 1951, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ganz maßgebend war eine Frau, Frau Dr. Thea Nolte-Bänisch, als Staatssekretärin, die das mit ein paar anderen Mitstreitern die Gesellschaft damals gegründet hat. Und für mich war das der große Erfolg eigentlich darin zu sehen, dass aus der Erfahrung der Nachkriegszeit diese Gründung erfolgte für die Betreuung kanadischer Soldaten in Deutschland. Und irgendwann setzte sich bei diesen, ich nenne sie immer Gründermütter und Gründerväter der DKG, die Erkenntnis durch, dass man an die Jugend ran muss, um wirklich nachhaltigen Erfolg zu erzielen in dem Bemühen, Völkerverständigung voranzutreiben, um genau das zu vermeiden, was die Erfahrung zur Gründung brachte, nämlich der Zweite Weltkrieg.
Dann ist man auf die Idee gekommen, deutsche Studenten nach Kanada zu entsenden.
Damals lief das noch so unter dem Begriff so ein bisschen Studentenaustausch, obwohl es nie ein Austausch war. Es war immer einseitig. Wir haben deutsche Studenten rübergeschickt. Es gab damals aber auch eine Parallelorganisation in Kanada, die Kanadier nach Deutschland schickten, in wesentlich größerer Zahl, aber zurück zur DKG. Das, was wir heute Work and Travel Programm modern nennen, hieß damals Werkstudentenprogramm. Ja, und ab 65, das war dann der erste Jahrgang, der rüberging mit 50 Studenten. Und ich war dann, wie gesagt, 1969 dabei. Ja, und dann ging es los ins große Abenteuer.
Okay, das würde ich mir gleich gerne anhören. Aber vorher erzählen Sie doch bitte, was Sie in den vielen Jahren, die Sie jetzt Mitglied sind, alles geleistet haben ehrenamtlich für den Verein.
Wie gesagt, als ich zurückkam 1969, bin ich sofort Mitglied geworden und habe mich auch um die Aktivitäten zum Beispiel in der damaligen Region Landesgruppe Hamburg gekümmert. Wir haben verschiedene Treffen schon damals gemacht. Dann bin ich zu einer Mitgliederversammlung gegangen, ein paar Jahre später. Und das war ein Aha-Erlebnis. Wurde ja als Verein offiziell angekündigt und ich kam, hatte mich auch angemeldet, kam dahin, die Tür ging auf, da war es ein großer runder Tisch und ich glaube so 7 oder 8 Leute drumherum, die guckten mich groß an und sagten, was wollen Sie denn hier? Ja, das ist doch die Mitgliederversammlung. Ja, ist so gut, dann setzen Sie sich mal hin. Und dann wurde da die Tagesordnung in relativ kurzer Zeit durchgesprochen und abgewinkt. Was war es denn? Und da war ich so ein bisschen vom Vereinsleben eigentlich enttäuscht. Aber das hat sich dann verbessert. Wir haben unsere Mitglieder aufgerufen, sich zur Verfügung zu stellen. Und ich habe das 2 oder 3 Jahre mitgemacht, an den Hannover-Messen teilzunehmen und für die kanadische Delegation zu dolmetschen. Das habe ich gemacht und da war ich sehr erschrocken, wie viel von den deutschen Ausstellern nicht in der Lage waren, ihre Gäste kanadische Gäste oder überhaupt ausländische Gäste mit englischer Sprache zu bedienen. Und irgendwann später, 1980, da habe ich das Jahrestreffen in Hamburg ausgerichtet, zusammen mit kräftiger Unterstützung meiner Frau, die in allen Aufgaben und allen Tätigkeiten mir immer zur Seite gestanden hat. Es war ein großer Erfolg, immer mit den Botschaftern, damals mit Polizeiabsicherung noch, Bader Meinhof spukte noch im Hintergrund. Das war auch die Organisation eines solchen Treffens damals noch mit mehr Arbeit verbunden als heute, weil es auch noch keine Computer, keine großartigen elektronischen Mittel gab. Ich habe mit einem Freund zusammen in den 80er Jahren die Rechnungsprüfung gemacht als Rechnungsprüfer. Ich muss dazu sagen, ich bin von Beruf Steuerberater und aufgrund meines beruflichen Hintergrundes hat man mir so einige Aufgaben aufs Auge gedrückt, unter anderem die Rechnungsprüfung.
Und Sie waren auch Vizepräsident. Wie lange haben Sie das gemacht? Also 20 Jahre haben Sie geschrieben, ja, glaube ich, oder über 20 Jahre und sind jetzt zurückgetreten als Vizepräsident?
Ja, über 20 Jahre habe ich das gemacht und auch während der Zeit von 2000 bis 2007, als wir die Landesgruppe Hamburg sehr erfolgreich geführt haben.
Dann würde ich gern mal auf Ihre Teilnahme am Werkstudentenprogramm zu sprechen kommen. Sie haben gesagt, Sie sind Steuerberater, glaube ich. Was haben Sie damals studiert? Was für einen Job haben Sie in Kanada gemacht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe natürlich Wirtschaftswissenschaften studiert. Es geht ja auch Jura mit den Schwerpunkten betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Bankbetriebslehre, Revisions- und Treuhandwesen. Ich habe in Köln mit dem Studium begonnen, bin in Köln damals am schwarzen Brett, übrigens nicht virtuell, sondern ganz real, ein schwarzes Brett, auf die DKG aufmerksam geworden. Okay. Damals hieß es mussten ein paar Voraussetzungen mitgebracht werden, Dienst an der Allgemeinheit, da zählte dann meine Tätigkeit Tätigkeit als Wehrpflichtiger. Ich bin ja eingezogen worden nach einem Abitur 1965 sofort, da gab es keine Möglichkeit, sich davon befreien zu lassen. 1944 war der geburtenschwächste Jahrgang. Die haben alles genommen, was man kriegen konnte. Habe auch in Deutschland schon in den Semesterferien Praktika gemacht, weil ich gerne im Beruf oder für den Beruf etwas lernen wollte. Mir war es nicht wichtig, irgendwo Geld zu verdienen in den Semesterferien, sondern etwas zu lernen, was mich voranbringt fürs Studium und eben besonders eben auch für die Praxis. Ich habe dann relativ gute Zeugnisse auch bekommen. Die habe ich alle eingeschickt, als rauskam, ich werde nach Kitchener-Waterloo kommen in Ontario, weil ich mich beworben hatte, dann möglichst einen Job bei einer Bank oder Versicherung oder beim Kollegen am allerbesten, Steuerberater, CPA, Chartered Accountant und sowas zu bekommen. Und da war die Enttäuschung sehr groß, als ich in Kitchener-Waterloo ankam bei Mr. Johnson, den Namen vergesse ich nie, von Immigration and Tourist hieß das damals. Und ich kam da mit einem anderen Kandidaten zusammen hin. Wir waren zu zweit. Wolfgang hieß der Kollege. Und fragte der Johnson, sagte er, ja, ich weiß gar nicht, was ich mit euch machen soll. Und ich habe ihn gefragt, ja, hast du nicht meine Bewerbungsunterlagen bekommen, alle meine Zeugnisse? Ja, sagt er, die habe ich hier unten in der Schublade, bückte sich und holte unten die Papiere raus, hat er überhaupt nicht angeguckt. Das war die erste Lehre, die ich dann bitter erfahren musste. Papiere, Unterlagen zählen in Kanada nicht. Persönliches Erscheinen vor Ort ist das einzig wahre. Ja, gut, wir sind dann vermittelt worden an eine Tochtergesellschaft von Massey Ferguson. Die ist, glaube ich, bekannt, die muss man nicht erklären. Und diese Tochtergesellschaft wie Sunshine Office Equipment. Und dort habe ich mit dem Wolfgang zusammen die ersten 14 Tage Left-Hand-End-Brackets and Right-Hand-End-Brackets and Shelves gepackt aus der Blechmöbelfabrikation für die Universität, University of Alberta. Und wir haben dann da Zettel reingelegt in die großen, schweren Pappkartons, packed by German students with love. Nach 14 Tagen hieß es, die Fabrik macht Urlaub. Wir gehen in Urlaub und wir wollten ja Geld verdienen. Die Regel war damals, dass der gesamte Aufenthalt von 3 Monaten etwa zu splitten war in 2 Monate arbeiten, um sich den Unterhalt dort fürs tägliche Leben zu verdienen und nach Möglichkeit ein paar Dollar übrig zu sparen, um auch 4 Wochen Zeit zu haben, mehr oder weniger, um das Land zu bereisen, wobei das ganze Land Kanada ist in 4 Wochen natürlich nicht machbar. Dann haben wir Glück gehabt, dass man uns den sogenannten Maintenance-Staff zugeteilt hat und wir haben dann in den 14 Tagen, während die Stammbesatzung im Urlaub war, haben wir bei den Hydraulikpressen Ölwechsel gemacht, die Maschinen überholt, wir haben in der Lackiererei die Farbreste von den Trapezflächen gekratzt und so weiter. Das war auch noch ein Job. Ja, und dann kam nach 14 Tagen knapp kam die Besatzung zurück, aber 2 Tage später wurden wir dann zum Supervisor Human RA gerufen und er erzählte uns, dass er keine Arbeit mehr für uns hat. Tja, sag ich, how long can we work then? Und dann ging gerade die Sirene um 4, 5 Minuten vor 4 hat er uns reingerufen und er guckte ganz erleichtert und sagte, till now. Das war's, wir waren raus. Wir haben später herausgefunden, nach 4 Wochen wäre man Mitglied in der Gewerkschaft geworden und deswegen wären wir nicht mehr kündbar gewesen, haben sonst lieber gleich rausgeschmissen. Aber gut, so war das halt. Ich habe schon gelernt, selbstständig zu werden und dass es auf persönliche Initiativen ankommt. Habe also dem Wolfgang gesagt, wir machen mal Folgendes. Wir fuhren jeden Morgen mit dem Bus zur Arbeit, beziehungsweise die eine Woche schon mit unserem persönlichen Vorarbeiter George. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Da fuhren wir vorbei an der örtlichen Radio- und Fernsehstation. Ich glaube, sie hieß CKGW. Da gab es Besichtigungsprogramme, da haben wir uns angemeldet, $5 bezahlt. Das waren 2,5 Stundenlöhne, die wir investieren mussten, was wir in der Fabrik verdient hatten, $2,13 oder sowas. Haben uns morgens sind wir da hingegangen, sind mit der Tour da Besichtigung, hier ist ein Ballettraum und da ist ein Aufnahmestudio. Dann haben wir uns abgesondert von der Besichtigungstruppe, haben die Kantine gefunden und haben in der Kantine jemanden gefragt, wer uns helfen kann. Wir haben ein Problem, wir brauchen einen Job. Da sind wir an einen gekommen, der hat sich das angehört und hat uns zu John de Lazare gebracht. Den Namen vergesse ich auch mein Leben lang nicht mehr. Standen wir vor der Tür mit der roten Lampe on air, mussten warten, bis er uns ein Zeichen gab, reinzukommen. Dann hat er uns gefragt, was ist los? Wir haben unsere Story erzählt und 10 Minuten später waren wir auf Sendung. Hat er uns interviewt und Abend ging pausenlos das Telefon und am nächsten Tag hatten wir einen neuen Job.
Super. Ja, das hat also geklappt. Das war ja ganz schön mutig.
Ich kann nur sagen, in Hamburg wäre ich, wenn ich einen Job gesucht hätte, nie auf die Idee gekommen, in der Roten Baumchaussee beim NDR einfach reinzugehen oder irgendwie zu verschaffen, um auf Sendung zu kommen. Das war es nicht. Das ist ein, das ist natürlich der Vorteil dieses Programms. Man lernt die Unterschiede kennen zwischen Europa, zwischen Deutschland, Bürokratie und Papierkrieg und Kanada machen, aktiv werden, einfach machen. Das lernt man da.
Wir wohnten sehr unglücklich untergebracht in einem Haus, das vollgestopft war mit jungen Leuten, die irgendwo arbeiteten und die Eigentümerin war nur darauf bedacht, Geld rauszuziehen und Mieten zu kassieren. Das war nicht sehr schön. Und der George, unser Chef, dem wir zugeteilt waren, der kam nach 3-4 Tagen, hat sich angeguckt, Jungs, wo wohnt ihr eigentlich? Ja, ich fahre euch mal nach Hause. Hat sich das angeguckt und am nächsten Morgen, nicht gleich am Morgen, aber in der Mittagspause kam er dann an und sagte, Jungs, ich fahre euch nach Hause, ihr packt eure Sachen, ihr kommt mit zu uns. Und wir haben dann bei George und Theresa gewohnt. Und als sie 6 Tage später dann in die Maintenance ging, wir in die Maintenance und die in Urlaub, hat er uns den Schlüssel gegeben und gesagt, hier ist der Schlüssel, wir vertrauen euch das Haus an. Ich glaube, wir waren auch ganz vertrauenswürdig, aber ich weiß nicht, wem sowas in Deutschland passieren würde. Das ist diese Freundschaft, diese Hilfsbereitschaft, man sieht eben daran, dass Kanada wirklich ein Einwanderungsland ist, von allen möglichen Ländern, nicht nur aus Europa. Asien hat einen großen Einfluss. Viele asiatische Länder, China an erster Stelle, Indien an zweiter Stelle, gerade auch in Vancouver. Aber auch viele andere Holländer, Europäer aus Schweiz, aus Polen und so weiter, überall. Und man hilft sich gegenseitig.
Was hatten Sie für einen Job dann noch bekommen über den Radiosender?
Ja, wir haben dann am nächsten Tag sind wir angefangen als sogenannte Landscaper. Und zwar baute die Stadt Kitchener-Waterloo am äußeren Stadtrand Häuser, kleine, so typisch amerikanische Bungalows, Einzelhäuser. Und die bekamen vor ihrem Haus zum Straßenanschluss Rollrasen. Das war das Wesentliche, was wir gemacht haben. Da kamen von der Nursery, von der Baumschule, große Wagen mit den aufgerollten Rasen. Die sehen dann von der Seite immer aus wie so ein Zitronenomelett, der Kuchen. Die mussten wir dann vom LKW abladen, rübertragen zum Auslegen, ausrollen, aneinander rücken, sodass der Rasen dann auf der gesamten Fläche gut ausgelegt war. Den Einwohnern nochmal eintrichtern, dass sie furchtbar viel wässern die nächsten Tage, was die meisten nicht gemacht haben. Und entsprechend sah nach einer Woche oder 14 Tagen die Hälfte der Grundstücke vertrocknet aus. Ungefähr 4 Wochen haben wir da auch gearbeitet.
Da kam die Canteen of Canada angefahren mittags zur Mittagspause und offerierte Sandwiches, Snacks und Getränke. Ich habe keine Getränke genommen, ich habe jeden Cent gespart. Ich habe die leeren Flaschen eingesammelt. Wir bekamen 2 Cent pro Flasche. Da habe ich mir pro Tag, 5, 6, 7, 8 bis 10 Flaschen noch 20 Cent dazu verdienen können.
Ja, super. Und dann sind Sie zusammen mit dem Wolfgang gereist, nachdem die Arbeit beendet war?
Ja, zum Teil. Da will ich gerne noch eine ganz persönliche Note einfügen. Ich hatte meiner damaligen Freundin einen Arbeitsplatz in Deutschland verschafft, wo sie gerade so viel Geld verdienen konnte, dass sie mit Transavia, den Laden gibt es heute noch, für $1,000 nach New York hin und zurück fliegen konnte, weil ich ihr geschrieben hatte, wir machen die Reise gemeinsam. Dann sind wir haben uns ein gebrauchtes Auto angeschafft für $400, einen Chrysler Valiant Station Wagon und hatten noch eine Studentin, die in London, Ontario, das ist ungefähr 100 Kilometer südlich von Kitchener-Waterloo, war, mit der waren wir in Verbindung und hatten gesagt, wir machen diese Reise zu viert. Der Wolfgang hat das Auto genommen, der wollte noch eine Freundin in der Nähe von New York besuchen und wir haben uns verabredet, dass wir uns da wieder treffen. Ich bin dann mit dem Greyhound von Kitchener-Waterloo nach New York gefahren. Ankunftszeit war mit Transavia, weiß ich nicht mehr, 12.35 Uhr an LaGuardia. Ich hatte keine Ahnung. Hin zum Flughafen, wie groß der war und was da los war. Und es hat keine 10 Minuten gedauert. Da hatte ich dann meine Freundin gefunden. Und wir sind aus dem Flughafen raus. Wir haben den Wolfgang getroffen. Das war vorher, wir waren zu dritt. Wir sind dann auf dem Rückweg über London gefahren, haben die Gisela abgeholt und sind dann zu viert zu dieser großen Reise gestartet. Über den Trans-Canada Highway von New York, über die großen Seen rüber an die Westküste, an der Westküste südlich runter bis in die USA. Und von dort in Richtung Nordost wieder zurück nach Kanada, wobei sämtliche Nationalparks, die auf der Route lagen, eingeplant waren. Aber das Wichtigste war, wir sind erstmal über die großen Seen gefahren, beziehungsweise von Toronto aus nach Niagara Falls. Und in Niagara Falls, das muss man wissen, das nennt sich Honeymoon Capital of the World. Da habe ich dann meine Freundin gefragt, ob wir es nun wirklich ernst meinen und ob wir uns verloben wollen. Und das haben wir gemacht. Am 9.9.69 habe ich sie gefragt. So, und aus dieser Freundin ist meine Frau geworden und Mutter von 3 Kindern und Großmutter von 7 Enkeln. Wir sind noch Herz, heute Herz und eine Seele.
Wunderschöne Geschichte. Also das heißt, die Verlobung fand an den Niagara Falls statt. Ja, das ist sehr romantisch.
In ganz kleinem Kreise, privat, nur wir zwei und Wolfgang und Gisela. Und dann sind wir weitergefahren. Wir sind nach Vancouver gekommen, über die großen Seen, durch die Rockies und dann von Norden rein runter, nach Süden runter nach Vancouver rein mit unserem klapprigen Auto, mit einem Coleman-Stove und mit einer Zeltausrüstung. Und in Vancouver war es sehr regnerisch, wir haben Wolken gehabt, trübes Wetter war nicht sehr schön. Trotzdem sagte meine Frau zu mir, das ist eine tolle Stadt, hier könnte ich leben, was ich mir gemerkt habe. Ende der 80er, Anfang der 90er haben wir das intensiviert. Wir sind mit den Kindern rübergefahren zum Skifahren nach Whistler. Wir haben Freunde besucht. Von damals noch, von 69, ist eine Freundschaft geblieben, er ist inzwischen aber verstorben, Universitätsprofessor aus Windsor. Und dann hatten wir die Wohnung gekauft und das war eine lange, schwierige Entscheidung. Wir hatten lange gesucht, eine Wohnung zu finden, in einer bestimmten Größenordnung, auch für die Familie mit 3 Kindern. Und 2002 war das fertig. Wir sind rüber zur Abnahme. Ich war beruflich noch nicht so weit, dass ich rüber konnte. Ich war noch zu sehr engagiert hier beruflich. 2006 war es dann so weit, dass ich gesagt habe, wir haben bis dahin vermietet. Wir nehmen den Mieter, der ist rausgezogen und wir haben selber genutzt. Und dann stand ich mit meiner Frau oben auf der Dachterrasse. Und der gehörte zu dem Roof, also zu der Penthouse-Wohnung gehörte ein großes Rooftop. Das war mit dem Grund, was zu nehmen. Und dann schauten wir runter auf Vancouver und ich sagte zu ihr, du hast damals 69 zu mir gesagt, das ist eine Stadt, da könnte ich legen. Ich lege dir die Stadt zu Füßen.
Wunderbar. Aber Ihren Lebensabend wollen Sie nicht in Kanada verbringen mit Ihrer Frau?
Es gab Pläne, dass ich deswegen haben wir auch die Wohnung gekauft damals, den Lebensmittelpunkt mindestens zur Hälfte nach Kanada verlege, was am Anfang schwierig war, weil meine Schwiegermutter noch lebte und solange die lebte, konnten wir die auch nicht allein lassen. Ich war zuletzt auch im Seniorenheim. Das war klar. Meine Eltern sind sehr früh verstorben, schon 1976. Da bin ich allein und ungebunden gewesen. Aber das war ein Hinderungsgrund und ich habe auch versucht, den sogenannten Permanent Resident Status zu erwerben. Von Auswandern war eigentlich nie die Rede, aber immerhin den Permanent Resident Status, um die ganzen Formalitäten zu erleichtern. Und dazu hatte ich ein geschäftliches Objekt, mich auf ein geschäftliches Objekt eingelassen in einer Landentwicklung, was aber leider schief ging. Die haben pleite gemacht und da habe ich auch viel Geld verloren. Aber das, such is life, so ist es eben. Ohne Risiko geht nichts. Und als das schief ging, nachher war es geworden 2015, 16. Schauen Sie meinen Geburtsjahrgang an. Ich bin jetzt mittlerweile deutlich über 80. Also ich habe 2018, 19 dann gesagt, jetzt ist es zu spät. Das noch großartig neu, einmal neu zu machen. Der Prozess dauert mindestens 2, meistens 4 Jahre. Oh. Da bin ich über 80 und dann habe ich jetzt auch, ich muss dazu sagen, mir fällt auch die Fliegerei jetzt schwer mit 10 Stunden Rückflug, 11 Stunden fast Hinflug und 9 Stunden Zeitunterschied jedes Mal. Das ist eine Belastung, die habe ich vor 20 Jahren weggesteckt, aber jetzt nicht mehr.
Okay, und dann haben Sie die Wohnung veräußert wieder, oder?
Musste sie verkaufen.
Ja.
Mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Wir sagen jetzt, es hat alles seine Zeit. Der Zeitpunkt war vielleicht so ungünstig nicht, weil 2020 Corona kam und wir 2 bis 3 Jahre gar nicht hätten hingekommen.
Sie haben ja auch wirklich was gehabt von der Wohnung, ne?
Auf wie Sie sagen.
Und während all dieser Jahre bin ich mehrfach im Jahr drüben gewesen und habe dann hauptsächlich versucht, Arbeitsplätze zu finden für unser Studentenprogramm, für Work and Travel, was wahnsinnig schwierig ist.
Ui, da sind Sie aber auch viel rumgekommen und haben viele Menschen getroffen, ne?
Das ist sicher richtig, ja. Ich habe auch von bestehenden Arbeitsplätzen die Firmen besucht, mit den Managern gesprochen, um sie bei der Stange zu halten. Häufig ist es so, dass in diesen Firmen Job Rotation ist. Da sitzt der zuständige Manager da 3, 4 Jahre, dann kommt jemand anders und der schmeißt alles über den Haufen und sagt, nee, bei mir eben nicht. Hinzu kommt die Mentalität der Kanadier, die viel zu freundlich sind, gleich zu sagen, nee, machen wir nicht, sondern einem erst einmal Hoffnung machen. Und ja, und toll, ist ja toll, und das machen wir, und ja, schreib uns mal, und dann schickt man Unterlagen, aber kriegt keine Antwort mehr, fast nach, dann kommt vielleicht mit Glück noch eine fadenscheinige Absage. Also es ist sehr, sehr schwer.
Kann man sagen, dass Ihre ganze Familie dann eine enge Beziehung zu Kanada hat? Sie haben ja Ihre Kinder immer mit rübergenommen. Sie haben ja jetzt auch Enkel. Ich habe so am Rande mitgekriegt, der Enkel will auch am Werkstudentenprogramm teilnehmen.
Ja.
Die sind alle eng verbunden mit dem Land?
Das ist in der Tat so. Der Älteste, Alexander, der hat jetzt gerade Abi gemacht. Er hat Glück, dass er in G8 reingerutscht ist. Er hat mit 17 Abi gemacht. Und der geht jetzt im 1. Oktober mit unserem Work-and-Travel-Programm nach Kanada. Wir wissen noch nicht genau, wohin. Und seine Schwester und seine Cousine, die gehen in einem Schülerprogramm. Die Cousine mit dem Schülerprogramm, das mit uns zusammenarbeitet von der DKG. Und die Schwester von Alexander, die Tochter von der älteren Tochter, die geht nach Kelowna in eine Schule. Für 6 Monate.
Mögen Sie denn der jungen Generation was mit auf den Weg geben? Auch im Hinblick auf den Verein?
Naja, erstmal würde ich erwarten von allen Work and Travel Teilnehmern, dass sie die DKG und dieses Programm nicht als Reise- und Touristikunternehmen benutzen, sondern als eine Erfahrung fürs Leben und dass sie ähnlich wie ich sagen, das hat mir vor allen Dingen eine Horizonterweiterung gebracht. Die sprachlichen Fortschritte sind nachrangig, sind auch gar nicht so riesig gewesen, jedenfalls damals. Die Horizonterweiterung, die Andersartigkeiten, die im täglichen Leben von Kleinigkeiten bis hin zu großen Dingen, Die Erfahrung, nimm dein Schicksal in die Hand, werde selbst aktiv. Geh in die Läden rein, manchmal steht klebt ein Zettel an der Windschutzscheibe, we're hiring. Und selbst wenn es nicht dran steht, geh rein und frag, hier bin ich brauche einen Job, ich kann was, hier, nimm mich. Jawohl, das ist die Einstellung, die man braucht und die von Deutschland aus im Normalfall so nicht mitgebracht wird. Man lernt wirklich etwas fürs Leben und man schließt, das kann ich aus Erfahrung sagen, viele Freundschaften, die auch lange Jahre anhalten.
Hat die Deutsch-Kanadische Gesellschaft Nachwuchsprobleme so für von jungen Leuten, die sich für den Verein engagieren?
Ja, damit kommen wir zurück auf die Frage eben. Und was ich sagte, ich erwarte eigentlich von den Teilnehmern des Work-and-Travel-Programms, dass sie sich in der Gesellschaft später engagieren, dass sie aktiv werden in den Landesgruppen, dass sie Jobs übernehmen, sei es als Rechnungsprüfer oder in den Vorstand einrücken und ganz aktiv mitmachen, die Dinge zu gestalten. Mit viel Ausdauer schaffen sie es auch ins Präsidium vielleicht, ich weiß es nicht. Aber in den Landesgruppen kann man sehr aktiv werden. Und wir müssen wirklich sorgen, dass wir dieses Programm weiter ja, am Leben erhalten. Es bringt den Teilnehmern eine Lebenserfahrung, wie sie sonst nicht gemacht wird.
Vielen lieben Dank, dass Sie mir für das Interview zur Verfügung standen.